Das Fassungsvermögen des Champions League Pokals beträgt 15 Liter. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% unterklassig. Ich bin Darren Schmidt und hoffentlich im 100% unterklassig T-Shirt Mike Werner.
Moin auch von meiner Seite. Wenn Darian bei Olympia irgendwann mal einen Start machen muss mit auf die Plätze fertig los, läuft er bei Sekunde 2 los. So war das eben bei unserem ersten Einklatschversuch.
Ja, ich bringe mich ja selber immer in die Bredouille, wenn ich von 1, 2, 3 auf die Plätze fertig los ändere. Ja. Das ist ja einfach ein Problem an sich. Ich weiß nicht, das habe ich das erste Mal gemacht. Da hast du, glaube ich, fast einen Lachanfall oder du hast, glaube ich, sogar einen Lachanfall bekommen, weil ich einfach geändert habe.
Man kann solche Routinen nicht ändern, das ist nicht gut. Du hast aber schon angesprochen, die Heiligen Drei Könige sind vorbei. Wie hast du es gefeiert? Mhm. Hast du Tradition? Was macht ihr? Trifft sich die Familie? Geht's in die Kirche? Weiß ich nicht. Stell dir eine Krone irgendwo auf. Keine Ahnung. Eine Krippe.
wir haben ja das gefeiert. Wir haben uns alle verkleidet als drei Könige. Das machen wir immer so. Das ist bei uns große Tradition. Und sind dann durchs Dorf gelaufen. Haben die Armen beschenkt. Und
ich dachte, ja, ihr seid so von Tür zu Tür und habt nach Süßigkeiten gefragt. Auch noch erfreulich aus deutscher Sicht natürlich, Ricardo Pietreczko ist Weltmeister, Dart-Weltmeister.
Nee, wie ihr hören könnt, hoffentlich, wir befinden uns nicht am, weiß nicht, 13. oder 14. Januar, sondern sind immer noch im Jahr 2024 und nehmen in die Zukunft auf. Nämlich, wir befinden uns knapp eine Stunde nach der letzten Aufnahme. Neue Info, Breitenreiter ist jetzt da.
Ja. Also, 29.12. in der Aufnahme vom zweiten Rückblick, wo Hannover natürlich drin war. Die Leitl-Information hatten wir schon, die Breitenreiter-Info haben wir noch nicht gehabt. So, ist jetzt noch nicht mit drin, ist jetzt der Fall. Ja, war ja schon mal da, Rückholaktion, kennt sich da schon aus, könnte passen. Ja, es ist wieder so eine Doppelpack-Folge, das ist immer schwierig.
Was sagst du zu Alex Zorniger bei Ulm jetzt eigentlich?
Zorniger, ey. Ich hab's gecallt. Es ist halt immer, diese Doppelaufnahmen hintereinander weg, die sind immer teilweise schwierig, so mit der Konzentration am Ende. Nehmt's uns nicht übel. Meistens wird es dann auch unterhaltsam, habe ich zumindest das Gefühl.
Weil man auch der Einzige.
Die Kreativität wird da ein bisschen angeheizt.
Okay. Du hast mir auch keinen Satz oder so gegeben, um irgendeine Überleitung zu schieben.
Da mache ich die jetzt. Deswegen. Wir befinden uns im dritten Rückblick von 3. Mhm. Wir haben die anderen beiden schon aufgenommen. Die sind auch schon online. Könnt ihr euch gerne noch anhören, damit ihr auch perfekt vorbereitet in die Rückrunde geht. Und ja, heute gibt es die Plätze 6 bis 1 und ich würde einfach mal sagen, wir tippen am Ende nochmal Aufsteiger, oder?
Wir tippen nicht nur Aufsteiger, sondern wir tippen.
Nee, ich tippe nicht. Hast am 29.12. für den 18. Ja, Januar.
Natürlich.
Nee, auf gar keinen Fall.
Das ist ja nicht am 29., wir sind ja am 14. So, 14. Januar.
Ich weiß doch jetzt gar nicht, ob wir Rodrigo geholt haben von Defe.
Rodrigo? Nee, ich glaube, das läuft eher auf so, das ist ein Braunschweig-Transfer.
Wie gesagt, Boyamba.
Kennst du Levin Öztunali?
Ja, egal. Wir gehen rein mit Platz 6, würde ich einfach mal sagen. Mhm. Paderborn. Solide. 28 Punkte geholt, 14 zu Hause, 14 auswärts. Und also man ist richtig gut reingekommen, 8-mal ungeschlagen, dann hat man 3-0 in Lautern verloren. Dann war man eigentlich wieder stabil unterwegs und jetzt am Ende hat man wieder ein bisschen federn lassen. Kwasniok hat sich auch auf einer PK richtig beschwert. Oder ist so, wurde als Wut-PK betitelt, fand ich ein bisschen übertrieben, aber generell ging es da um die Qualität des Kaders, dass man schon am Anschlag arbeitet, aber einfach nicht mehr drin ist, dass man da mehr investieren müsste und dass so quasi der Zenit schon erreicht ist.
Ja, da würde ich ihm an sich auch kaum widersprechen wollen, denn die rein qualitativen Spieler, die kamen jetzt nicht durch Transfers in diesem Sommer dazu, sondern waren meistens schon da, die man eher länger entwickelt hat. Also,
hat man nicht einen Felix Götze geholt und einen Castaneda? Stimmt, also ja. Die beiden würde ich da schon mit reinnehmen.
Aber ich wollte eher auf die Offensive zu sprechen kommen, denn das ist für mich so das Problem, was ich bei Paderborn sehe. Bester Offensivmann ist, denke ich mal, Philipp Bibica, der sich da, ich glaube, mit mittlerweile 8 oder 9 Scorern ganz gut freigeschwommen hat. Aber 5 Tore, dahinter Kostons mit 4, ich glaube dann Ansa noch 3, aber so einen richtigen Stürmer, der auch mal für 8, 9 Tore gut ist, den hat man nicht. Felix Platte, ja, dass der überhaupt noch eine Rolle spielt, ist ein Wunder. Ein Grimaldi, der sich selber ganz gerne mal ins Auskatapultiert mit irgendwelchen Aktionen. Ja, es fehlt mir offensiv und da stimme ich dann quasi auch zu, einfach an der letzten Qualität, um vielleicht auch mal ganz oben anzugreifen.
Ja, wir teilen uns echt manchmal eine Gehirnzelle. Ich wollte auch sagen, oder im Konjunktiv hätte Paderborn einen 12-Tore-Plus-Stürmer. Wären sie richtig gefährlich, glaube ich. Das Problem ist halt, dass sie das nicht haben. Wenn man sich die Werte jetzt durchliest offensiv, 5 meisten XG kreiert, da überperformen sie gerade noch ein bisschen. Ist alles in Ordnung. Ballbesitz ist vorhanden. Sie kommen auch in den 16er ganz okay. Sie haben auch Abschlüsse. Meisten Chancen erspielt. Das ist alles in Ordnung und ein gehobenes Mittelfeld, aber so für ganz oben reicht das halt insgesamt nicht.
Nee, und defensiv steht man eigentlich auch gut. Haben 29 XG against zugelassen, hat 24 19. kassiert, also 19. 19, genau. Hat eine Diskrepanz damit von 5 Toren mehr kassiert, als man eigentlich zugelassen hat. 3x0. Und ich kann da der Innenverteidigung gar nicht so krass den Vorwurf geben, sondern eine aufgemachte, auch durch den Trainer-Thematik, die einfach nicht hätte sein müssen, nämlich die Torwartposition. Also man hat sich im Sommer mit Marco Schubert verstärkt, würde ich schon sagen, weil Pelle Buving wild ist, um es nett auszudrücken. Hat dann trotzdem die ersten Spiele gemacht, bis es dann doch zu wild wurde. Ich glaube, das letzte Spiel war dann auch Kaiserslautern, das er gemacht hat. Dann hat Schubert ganz gute Leistungen gezeigt, ist keine überragenden, und wurde dann einfach gegen Magdeburg rausrotiert. Ja, und dann hat man auch im nächsten Spiel wieder gesehen, wo Schubert wieder drinne war, was das so gebracht hat, denn erstmal hat Buving gegen Magdeburg einen Bock geschossen und dann hat Schubert noch gegen den KSC danach nochmal hinterhergelegt. Und so fängst du ja Tore, die halt ultra vermeidbar wären.
Ja, vor allem vergeigst du so Punkte. Das sind jetzt, gut, Karlsruhe, sagen wir mal, unentschieden geht das aus. Oder vielleicht gewinnst du es hinten raus ja auch noch. Mhm. Und Magdeburg hat man ja so den Sieg auch liegen lassen. Muss man ja auch sagen, das Ding ging 1-1 aus. Und du hast jetzt natürlich 2 Torhüter, die schon mal einen Fokus drauf haben jetzt und die auch eventuell verunsichert sind. Bei Buving ist er so ein Torwarttyp, der das dann überkompensiert und dann so Ausflüge macht, die nicht sein müssten. Das sehe ich auf jeden Fall Nachholbedarf im Winter und wenn nicht im Winter, spätestens im Sommer. Da würde ich mir doch eine klare Nummer 1 wünschen, die auch Qualität dafür hat. Und wenn man jetzt sagt, er ist sicher weiterhin, dann hätte ich Hoffmann sogar interessant gefunden.
Ja.
Aber er hat jetzt natürlich auch ein halbes Jahr kein Fußball gespielt, von daher ist es schwer einzuschätzen.
Ich meine, mittlerweile ist er bei uns. ist doch schön, immer in so Prognosen nach vorne zu stemmen, aber wenn die kommen, dann ist es natürlich so, als wären wir schon informiert. Naja, aber ist ja in Verbindung, zumindest momentan noch in Verbindung mit uns. Ich würde Hoffmann auch gerne bei Paderborn sehen, weil ich ihn auch spielerisch zu Paderborn passend finde. Also er hat eine gute spielerische Komponente, ist ein moderner Torwart, kann auch eine Verteidigung besser machen und hat ein sehr ruhiges Umfeld, wo man arbeiten kann. Ich fände ihn da auch sehr gut passend. Was man Paderborn wieder zugutehalten muss, sie haben es wieder geschafft, junge Spieler zu integrieren. Man hat es geschafft, einen Engels, der aus der Versenkung kam, aus der eigenen Jugend kommt, mittlerweile die Doppel-6 zu geben mit Castaneda, hat, glaube ich, die fast schon mal alleine gespielt. Und ein Ansa vorne kommt auch so langsam immer mehr rein und wird immer wichtiger.
Ja, interessanteste Doppel-6 für mich auch der Liga, würde ich sagen, mit Castaneda und Engels.
Wenn sie Schnitt die, 18, ne?
Ja, das ist so krank. Wenn die wirklich so noch 2, 3 Jahre halten könnten, das wäre schon top. Ansa hast du schon angesprochen. Ich finde, ein 10. wird auch immer wieder vergessen, weil er schon, der ist gefühlt schon länger dabei jetzt. Aber der ist ja auch noch blutjung. auch U-Nationalspieler über die Außen auf der Schiene richtig gefährliche Standards und Flanken, vielleicht auch, ja, vielleicht die besten Flanken der Liga für mich sogar. Auf der anderen Seite hast du dann mit Obermeier eigentlich perfekten Gegenpart, der natürlich ein bisschen mehr Erfahrung schon mitbringt, aber auch offensiv sehr gute Impulse setzen kann. Bilbica ist natürlich auch, hast du ja schon angesprochen, sehr wichtig, weil er auch sehr flexibel ist. Ist nicht so einer, der im Strafraum lauert, sondern der auch viel ins Spiel mit eingebunden ist. Kostons arbeitet viel für die Mannschaft, macht auch ordentliche Dinge. Es fehlt so ein bisschen am Output, da hat er jetzt 3 Tore schon erzielt, aber geht noch ein bisschen mehr. Und ja, Paderborn insgesamt, ist es in Ordnung für Paderborn? Mhm. Wird wieder in der oberen Tabellenhälfte abschließen, denke ich.
Denke ich auch. Man hat ja jetzt auch noch einen Sven Michel, der wieder zurückkommt, den wir vorhin ein bisschen vergessen hatten, der ja auch, bevor er sich verletzt hatte, ganz gut reinkam, dann auch mal angefangen hat zu scoren. Ich glaube auch, dass für Paderborn eher nach oben geht, aber ich glaube nicht in die Top 3.
Also wie Kwasniok gesagt hat, der Zenit ist erreicht. Platz 6. Mhm. Höher sehe ich sie wahrscheinlich nicht.
Vielleicht, ja, 1-2 Plätze höchstens noch, aber...
Boah, das Vierter wäre Maximum bei mir. Aber eigentlich 6 sehe ich da schon passend. Ist auch zwischen jetzt 6, nicht so spektakulär, dass man jetzt noch eine Viertelstunde drüber reden müsste, ne?
Nee, aber zwischen 6 und 4 ist meistens noch ein anderer Platz, nämlich 5.
Ja.
Und das ist Magdeburg. Und die sind recht überraschend irgendwie da oben, denn Magdeburg hat 7-mal gewonnen, 7-mal unentschieden gespielt, 3-mal verloren. Ein Torverhältnis von 30-24 und eine ultra krasse Heimschwäche. 6 von 28 Punkten nur zu Hause geholt und 8 Tore geschossen.
Das ist kein Sieg. Verrückt. Es ist wirklich verrückt, dass Magdeburg zu Hause gar nichts hinbekommt und dafür auswärts aber sowas von stark ist mit 22-11 Toren und 7 Siegen. 22 Punkte auswärts zu holen, das schaffen manche Vereine über die ganze Saison hingesehen nicht. Mhm. Magdeburg hat laut FODMAP-Bewertung den viertbesten Wert auch, also man steht da schon zu Recht oben. Ja. Und wenn man sich so die Topscorer anguckt, hat man den Kars mit 7, der gut eingeschlagen ist, mir da wirklich gut gefällt, vorne in den Hercher, der jetzt nach und nach besser wurde, und in Elhan Kuri, der auch wieder eine solide Saison spielt mit 4 Toren, 4 Assists. Und wenn ich Magdeburg beschreiben müsste, ist es wieder das 3-4-3, was wir ja von Tietz kennen. Sie haben auch wieder den meisten Ballbesitz. Allerdings etwas weniger, 3-4%. In den Vorjahren waren es 3% mehr. Und es wirkt alles ein bisschen direkter, ein bisschen effizienter und ein bisschen gefährlicher. Sie erspielen sich mehr Chancen, sie kommen besser in den 16er, besser in Abschlusspositionen. Das Einzige, was noch so ein bisschen fehlt manchmal, ist die Effizienz.
Ja, stimme ich dir zu. Lässt sich auch an Zahlen belegen. Spielen die zweitmeisten langen Bälle im Spiel. Was natürlich dann auch einmal für die Direktheit spricht. Du hast Elhan Kuri gerade schon angesprochen. Ich finde nicht nur, dass er solide spielt. Ich finde, er spielt eine Sahne-Hinrunde. 8 Scorer ist erstmal gut. Dann ist er Top 1% bei Progressive Carries. Top 3% bei angekommenen Pässen. Wird oft in Szene gesetzt, wird oft gesucht. Vor allem im letzten Drittel. Kann sich da auch oft zeigen. Stößt oft in die Box rein, hinten raus. Und was man auch sagen muss, die Defensive von Magdeburg überrascht mich auch. Man hat ja mit Markus Mathisen von Wien Wiesbaden jemanden geholt, der komplett eingeschlagen ist bei Magdeburg. Also ultra guter Innenverteidiger, Top 2% bei Zweikämpfen, spielt richtig progressiv nach vorne, ist da glaube ich auch in den Top 6%. Leitet viele offensive Aktionen ein, ist da in den Top 4% für schusserzeugende Aktionen als Innenverteidiger. Das ist echt gut. Und nebendran spielt Hugonet auch noch eine Under-the-Radar-Saison, weil er ähnliche Werte hat wie Markus Mathisen. Also offensiv wie defensiv können diese Innenverteidiger alles.
Ja, würde ich absolut mitgehen. Gefallen mir auch sehr gut. Defensiv hat man die 8 beste Defensive. Aber man hat 29,3 XG zugelassen und das ist das Manko, weil das ist Platz 14 und das überperformt man gerade noch mit 5,3. Also recht deutlich, es kann sein, dass da ein bisschen mehr das Ganze angleicht. Was sie wirklich halt gut machen, sind halt Bälle abfangen, Interceptions. Also gemessen am eigenen Ballbesitz muss man das ja mal betrachten, weil der Gegner halt einfach nicht so viel Chancen hat, Pässe zu spielen. Steht man trotzdem auf Platz 6 und davor ist halt nur so der Abgrund der Liga, wenn man so will. Also wirklich Platz 18 bis 14. Also Eintracht Fürth, Jahn, Ulm und Münster. Und dafür ist man da sehr aktiv unterwegs. Hat mit Reimann, finde ich, auch einen guten Torwart, der, finde ich, nochmal einen Schritt gemacht hat, auf der Linie auch.
Ja.
Der sowieso fußballerisch absolut auf Höhe ist. Gefällt mir eigentlich ganz gut hinten. Vorne, wie gesagt, ist es ja besser geworden auf jeden Fall. Es ist nicht mehr dieses Brotlose, was sie ja in den letzten Jahren hatten. Sie haben sich die viertmeisten Großchancen das Spiel mit 51 leider halt auch viele vergeben. Die zweitmeisten vergeben. Und ja, insgesamt hat sich Magdeburg aber richtig gut entwickelt über die letzten Jahre.
Ja, würde ich auch sagen. Und das, obwohl man ja dachte, dass es vielleicht eher wieder ins Mittelfeld oder ins untere Mittelfeld geht, vor allem nach den Verkäufen im Sommer. Ganz vorne zu nennen ja Kapitän Condé, dann Lukas Schuler, den ich auch nicht schlecht fand, und ja, gut, Leon Belbel.
El Fadli noch abgegeben.
El Fadli natürlich, ja. Aber das konnte man ganz gut auffangen. Wie du meinst, man ist direkt da nach vorne gekommen. Man hat offensiv auch einfach viel Auswahl. Das weiß man ja mittlerweile bei Magdeburg, dass man da zwischen vielen Spielern wählen kann, wen man da vorne reinwirft. Aber ich finde Magdeburg bis jetzt überrascht mich wirklich auch im Spielstil, weil sonst war das immer viel Ballgeschiebe um den 16er. Mittlerweile kann man auch die Vertikalität bespielen.
Ja, ich glaube, dass das halt daran liegt, dass man A an Titz festgehalten hat und diese Vision oder diesen Spielstil hat man jetzt auch einfach etabliert. Magdeburg steht halt dafür. Und man hat mittlerweile auch die Kaderqualität. Das ist halt das Problem als Aufsteiger, dass du sie meistens noch nicht so hast in der Form.
Ja.
Oder dass das Gefüge insgesamt noch nicht so passt, dass du dich mit Ballbesitz meistens schwer tust. Und mittlerweile gehen sie damit halt einfach besser um, muss man ganz klar sagen. Ich sehe Magdeburg.
Mittlerweile verteilt man die Last der Offensive auch nicht mehr auf Artig, sondern auch auf mehrere Schultern,
kann
man
ja auch mal sagen. Artig ja auch verletzungsbedingt überraschend unauffällig gewesen in der Hinrunde. Hat ja viel verpasst auch. War jetzt gar nicht der Hauptakteur da.
War wahrscheinlich aber auch mal gut, dass man sich von Artig so ein bisschen emanzipieren konnte, weil das war ja nicht so extrem wie bei uns mit Ryan Philippe, aber man wusste schon gut, wenn man Artig hat, dann kommt da nicht mehr viel.
Ja, man könnte jetzt natürlich im Winter ein bisschen dran arbeiten, den Kader auch ein bisschen auszudünnen wieder, dass man sich da einfach ein paar Euronen spart. Weil also man hat jetzt da schon so einen Checker noch, glaube ich, dabei, der jetzt wirklich kaum mehr eine Rolle spielt, nicht mehr viel Einsatzzeit bekommt. Da gibt es noch ein, zwei Kandidaten auf jeden Fall, wo ich mal gucken würde, ob vielleicht ein Abgang Sinn macht. Weil ansonsten sehe ich den Kader eigentlich ganz gut aufgestellt.
Ich auch. Willst du weitergehen?
Ja, ich glaube, wir können weitergehen auf Platz 4. Und Platz 4 ist wahrscheinlich die größte Überraschung der ganzen Saison bis jetzt. Das ist die SV Elversberg, die da 28 Punkte einfahren konnte, sowohl heim als auch auswärts eigentlich konstant gepunktet hat, also 16 und 12. Und die zweitbestbewertetste Mannschaft ist auf Fortmund mit einer 6,97. Nur Köln ist besser. Und sie sind ganz ordentlich reingekommen. Was wichtig war, weil man ja am Anfang so gucken musste, wie man Rochel zum Beispiel ersetzt, hat man dann geschafft mit Damar und Aslani. Dann hatte man einen absoluten Lauf und zuletzt war man eigentlich auch immer ganz gut dabei. Man spielt nur 4-2-3-1 und ja, so die Hauptakteure, muss man ganz klar sagen, die auffallen sind Damar und vor allem Fisnik Aslani.
Ja, man hatte ja so ein bisschen Angst bei Elversberg, dass sie eher nach unten gucken müssen als nach oben. Vor allem nach dem Verlust von Yannick Rochelt. Aber wie sie das aufgefangen haben, ist wirklich meisterlich. Ich finde auch, dass sie sehr homogen wirken. Also jeder Mannschaftsteil wirkt in sich irgendwie konzipiert und geschlossen. Da ist niemand, wo ich sagen würde, das ist irgendwie eine Problemstelle. Man hat sich auch einfach im Sommer sinnvoll verstärkt. Jetzt beispielsweise in Elias Baum, den viele als Talent gesehen haben, aber wahrscheinlich nicht mit dem Impact gerechnet haben, den er jetzt nun mal liefert. Bringt viel Gefahr über seine Seite mit. Dann einfach auch die Innenverteidigung mit Rohr. Er kam ja von Paderborn, war ich der Meinung.
Ja.
Hat er ja auch wenig gespielt und spielt da jetzt einfach eine bocksolide Saison. Also
Elversberg
ist einfach solide.
Petkoff fand ich auch eine sehr stabile Verpflichtung, die irgendwie Sinn macht. So, der fällt da jetzt auch noch nicht absolut auf, aber hat auch immer seine Aktionen auf jeden Fall. Wenn man defensiv loben muss, Abwehrchef Lejeune-Cours ist ja verletzt raus gewesen lange. Pinkert hat sich richtig gemacht. Der hat mir gut gefallen, da viel progressiv auch gespielt und da können wir auch zur Offensive eigentlich kommen. Elversberg ist sehr progressiv im Spiel. Es gibt eigentlich wenig lange Ballbesitzphasen. Sie spielen wenig quer. Es geht eigentlich immer nach vorne, immer schnell und direkt. Und da spielen sie sich zwar nicht allzu viele Chancen, sind dann aber sehr effektiv vorm Tor. Sie haben die 12 meisten Großchancen sich erspielt, aber nur die 2 wenigsten vergeben.
Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben und man sieht es ja auch im Spielstil von Elversberg. Das ist nicht nur progressiv nach vorne, sondern das ist dann auch einfach, ja, das ist einfach abgestimmt. Also wie oft man Elversberg schon im gegnerischen 16er klein-klein hat spielen sehen und dann kommt es trotzdem noch zu einer gefährlichen Aktion, spricht einfach für Elversberg. Also die wissen genau, wo der andere hinläuft, was der andere macht. Die sind super aufeinander eingestimmt. Vor allem ein Damar und ein Naslani. Die wirken einfach richtig homogen zusammen. Dann kommt noch jemand wie Schnellbacher oder Pfeil dazu. Und dann hast du auf einmal eine Offensive, die da, weiß nicht, mittlerweile schon 20 Scorer gemacht hat.
Ja, allein Naslani hat ja schon 14. Mhm. Was zum Problem werden könnte bei Elversberg, ist halt, dass sie gerade noch ein bisschen am Überperformen sind. Also ich denke mal, sowohl in Aslani als auch der Rest ist da gerade im Leistungshoch. Sie haben 4,6 Tore mehr erzielt als prognostiziert. Und das, wenn sich das ein bisschen angleicht, dann ja, holt man da auch vielleicht 1-2 Punkte weniger. Defensiv muss man ja sagen, stimmt das. Und die Defensive vergisst man bei Elversberg, sind die drittbeste Abwehr.
Ja.
Und das passt doch von den, so wie es erwartet wird, von den erwarteten Gegentoren, sind sie genau auf Reihe eigentlich. Und ja, also sind generell Vierter bei den Balleroberungen im letzten Spielfelddrittel. Das habe ich letzte Folge ja schon gesagt, dass es dies Jahr irgendwie reicht, so mäßig zu pressen, ab und zu mal situativ und dann bist du schon recht weit oben dabei. Ich finde Elversberg eigentlich eine Mannschaft, die dafür ausgelegt ist, das zu machen. Das könnten sie gerne noch mehr einstreuen. Und ja, defensiv kommt jetzt Lejeune-Cours auch wieder. Sehe ich da eigentlich, dass es so weitergeht.
Ja, das einzige Manko, was ich noch so ein bisschen sehe, ist nicht die Qualität, sondern die Qualität auf der Bank. Denn wenn jetzt mal ein Fisnik Alani vielleicht ein kleines Formtief hat, dann wüsste ich nicht ganz, wer da hinterherkommen oder wer da reinrücken soll. So, was ich jetzt aus der letzten Saison noch, war ein Paul Stock, der ganz gut gescored hat. Das ist aber auch kein Stürmer, kein Geborener. Müsste man vielleicht da mal nach vorne ziehen. Also da fehlt es mir noch so ein bisschen an, ja, an Breite, aber selbst dann oder selbst ohne ist es ja immer noch eine sehr gute Mannschaft.
Ja gut, ich meine, sind jetzt auch im zweiten Zweitliga-Jahr. Man kann ja jetzt nicht erwarten, dass sie einen Kader haben wie der HSV oder so.
Ja, stimmt.
Dass sie da jetzt da schon für jede Position Top-Besetzung haben. Was sie aber auch nie drin haben, sind diese idiotischen Aktionen. ist noch keiner runtergeflogen. Allgemein spielen sie die 2 wenigsten Fouls, haben die 3 wenigsten Karten und auch nur einen Elfer verursacht. Also spricht ja eigentlich für die Mannschaft auch.
Ich fand Nicolas Christoph so ein bisschen unsicherer als letzte Saison. Die Werte haben mir da aber widersprochen. Deswegen gebe ich ihm jetzt mal den Benefit of the Doubt, dass er dann doch besser spielt, als ich ihn vielleicht gesehen habe. Ich hatte schon das Gefühl, dass er so ein paar Klatscher drinne hatte, die dann zu Torchancen oder zu Toren dann auch geführt haben. Aber rein statistisch ist er vor allem mit dem Ball dies Jahr auch einfach besser.
Ich fand ihn letztes Jahr auch sehr gut, muss ich sagen.
Ja.
Da hat er viele auch so, ich sag mal, so Highlight-Paraden gehabt.
Ja, stimmt. Jetzt hat er vielleicht viele kleine, ja. Aber
profitiert
nicht
auch
so schlecht.
Profitiert auch, ist natürlich immer ein Zusammenspiel, profitiert natürlich auch von seiner Kette, die schon viel wegmachen. Und dann hast du eigentlich einen sehr stabilen Block da hinten und vorne ist es ja für mich somit das Ansehnlichste eigentlich. Von daher, Elversberg, Hut ab auf jeden Fall.
Ja, mein Respekt. Gehen wir weiter.
Ja, so ich würde sagen, vom kleinsten Zweitligisten, kann man so sagen, zu...
Ja, Ulm.
Ne, Elversberg ist schon mal ein bisschen kleiner als Ulm.
Ja,
also wenn du auf die Historie guckst. HSV, einer der größten, auf Platz 3. Man hat 28 Punkte geholt, 17 zu Hause, 11 auswärts. Und beim HSV, die Statistiken muss man alle so ein bisschen mit Vorsicht genießen, denn ja, es gab einen Trainerwechsel nach dem Schalke-Spiel. Ja. Der 13. Spieltag wurde Steffen Baumgart gegangen und man hat sich für eine interne Lösung entschieden und Merlin Polzin, der letzte Saison schon interimsweise 2 Spiele übernommen hat, ihm das Vertrauen zu schenken. Und insgesamt macht der HSV einen guten Eindruck auf mich.
Ja, offensiv, ja, ich meine, mit der Qualität, die der HSV offensiv mitbringt, ist es klar, dass man da Tore schießt. Man ist die beste Offensive der Liga, steht bei 39 Toren. Überperformt den Wert, muss man aber auch sagen, um knapp 7 Tore. Hat 30 aus dem Spiel gemacht, was auch immer schon mal ein gutes Indiz ist. Und 7 Standards lassen sich auch sehen. Dazu spielen sie die wenigsten langen Bälle, was ja dem geschuldet ist, dass der HSV nun mal auch guckt, etwas mit dem Ball zu machen. Obwohl es unter Baumgart, muss man auch sagen, eher dann versucht wohl in diese progressive Richtung zu gehen. Dennoch weht man immer mal den spielerischen Ansatz, was ja auch einfach zum Spielsystem passt.
Sie hätten jetzt letztes Jahr 57% Ballbesitz im Schnitt, dieses Jahr 52,4. Ich denke mal, der Wert wird wieder ein bisschen ansteigen mit Polzin. Und ja. Was mir also extrem gut gefällt, wie sie Chancen kreieren. Und allgemein, sie sind immer, strahlen immer Gefahr aus eigentlich, außer in der ersten Halbzeit in Ulm. Und man hat verschiedene Waffen. Das gefällt mir gut. Man hat mit Selke und Glatzel 2 absolute Torjäger, 2 absolute Knipser. Einen Königsdörfer, der da auch nochmal einen Schritt gemacht hat. Und ein Dompe auf der Außenbahn. Also du hast da wirklich verschiedene Waffen. Das einzige Problem bei allen Vieren, glaube ich, beim einen mehr, beim anderen weniger, ist halt die Verletzungsanfälligkeit, dass da auch mal 2-3 Leute ausfallen können mit Wehwehchen und dann musst du halt wieder umbauen.
Ja, ich bin auch mal gespannt, wie Polzin das bringt. Also er hat ja jetzt in den letzten Spielen dann doch recht aggressiv spielen lassen, sehr offensiv auch spielen lassen. Das sieht man jetzt in den Werten noch nicht, weil die Nummer halt auch von Steffen Baumgart noch beeinflusst sind. Aber ich bin gespannt, wie er das macht, weil Steffen Baumgart hat ja dieses eine Konzept, Muheim bringt eine Flanke und dann gucken wir mal, wo die landet. Und weiter hat er dieses Konzept, wir spielen raus auf Jatta und der bringt einen tiefen oder der bringt einen flachen, eine flache Flanke in den Strafraum und gucken, was daraus wird. Aber mit Polzin wirkt das alles ein bisschen kreativer. Und man hat ja auch die Spieler dafür. Also man hat einfach, das muss man so sagen, wahrscheinlich die beste Offensive, was die Qualität, also Qualität und auch die Quantität angeht, die einfach auch für Kreativmomente sorgen können. Also ein Dompe, ein Karabec, ein Richter kommt einfach noch nicht so rein, wie man es wollte oder hat einfach noch keine Bindung zum Spiel. Immanuel Ferrei, der sich auch noch schwer tut, auch nicht zu diesem Ballbesitzspiel passt, sondern eher dieser Beiträger ist. Ich bin auch gespannt, wie das mit ihm wird.
Ja, da muss ich aber, Ferrei muss ich aber jetzt langsam sagen, das ist jetzt die dritte Halbserie gewesen. Es hat immer noch nicht funktioniert. So langsam kann man auch mal drüber nachdenken, ob das noch Sinn macht. Also er hat ein Jahr jetzt schon gespielt beim HSV letzte Saison. Das war schon irgendwie enttäuschend, wenn du es mit der Vorsaison bei uns vergleichst. Mhm. Und dann jetzt wieder eine Halbserie so über die Joker-Rolle nicht groß hinausgekommen. So langsam würde ich da aber auch mal sagen, so jo, jetzt muss mal mehr kommen, sonst müsste man vielleicht auch überlegen, den mal abzugeben.
Ist halt ein Spieler, der nicht ins Spielsystem passt
nicht,
ne?
Rein. Nö, dann macht es keinen Sinn.
Ist kein guter Passspieler, war bei uns auch nichts, sondern er kommt halt da darüber, den Ball im Mittelfeld zu kriegen, dann bis zum 16er zu treiben und dann entweder einen Abschluss zu nehmen oder einen tiefen Ball zu spielen. Aber die Möglichkeit kriegt er beim HSV halt nicht. Wahrscheinlich würde er mit dem Spielstil viel, viel besser zu Nürnberg oder so passen. Wahrscheinlich sogar zu Elversberg als zum HSV. Was so ein Ding beim HSV ist und auch lange Zeit war, sind so ein bisschen die Leute, die vorausgehen sollen. Ganz vorne Sebastian Schonlau oder dann halt auch mal Jonas Meffert, die sich lange schwer getan haben in der Saison. Hinten raus und da Polzin ein bisschen stabiler worden, aber da fehlt es mir einfach noch an Konstanz, vor allem an den Spielern, die wirklich, von denen man es einfach erwartet.
Da fällt mir ein Jatta auf jeden Fall ein, der ja wirklich die Hinrunde wirklich nicht überzeugt hat, war gar nicht gut. Schonlau hatten wir ja auch Woche für Woche kritisiert eigentlich. Mhm. Muss man ja schon sagen, auch zu Recht, denke ich. Da wünsche ich mir noch einen anderen Innenverteidiger, immer noch. Das wünsche ich mir seit zwei Jahren, seit ich diesen Podcast mache mit dir, wünsche ich mir noch einen Innenverteidiger da. Wobei die Defensive dies ja eigentlich recht gut ist. Ein viertbeste Defensive, was Gegentore angeht. Sie sind da auch ungefähr auf dem erwarteten Wert. Siebtbeste Defensive wäre das dann mit 24 XG against. Muss man jetzt natürlich abwarten, wie sich das unter Polzin entwickelt.
Mhm.
Man hat halt immer wieder diese Sachen drin, die Elverspack nicht drin hat. Diese verursachten Elfer, vier rote Karten. Dann da über den Ball gelatscht, dann fällt wieder einer hin, dann fälscht wieder einer den Ball ab. Das hat man irgendwie oft drin.
Ja. Würde ich dir zustimmen. Und das sieht man nicht nur dann im Spiel, sondern halt auch in den Ergebnissen. Man hat siebenmal unentschieden gespielt, das ist schon sehr viel. Man hat auch so ein paar unnötige Unentschieden, also rein von den Statistiken her, jetzt mal das Spiel ausgeklammert, aber Ulm musst du eigentlich gewinnen, vor allem als HSV, vor allem mit der Qualität, dann schenkst du es her.
Schalke musst du gewinnen zu Hause,
Schalke, 2-0. Habe ich mir auch aufgeschrieben, liegst du 2-0 vorne. Hertha liegst du auch 1-0 vorne und brichst in der Halbzeit ein. Das hatte man jetzt unter Polzin bis auf das Ulm-Spiel noch nicht so ganz. Deswegen, wir können jetzt nur viel spekulieren über den HSV, denn viele Spiele hat Polzin nun mal nicht gemacht. Was er gemacht hat, hat aber viel Mut gegeben, weil der HSV sehr bissig vor allem vorne wirkt.
Ja, und der Kader ist ja auch breit und qualitativ gut, da gibt es ja keine zwei Meinungen. Ich glaube nicht, dass viel auf dem Transfermarkt passieren wird. Nur wenn es sich halt anbietet. Das Fragezeichen, was ich halt habe, ist Verletzungsanfälligkeit, wirklich. Also Selke, ja. Glatzel, Dompe, Reis, Königsdörfer und Schonlau, alles Kandidaten für mich, die schnell ausfallen.
Meffert hat auch immer mal so ein kleines Wehwehchen, ne?
Ja, dann musst du ein Poreba reinpacken zum Beispiel. Ja, das ist so die einzige, der Zweifel, die ich habe. Sonst sehe ich den HSV wirklich gut dieses Jahr und ich glaube, es könnte reichen.
Ja, glaube ich auch. Ich möchte jetzt natürlich nicht mich wieder hier in den Nesseln setzen, deswegen ich glaube, es könnte reichen. Ja, das stimmt. Das Einzige, was ich wirklich dann verbessern würde, wäre halt dann, wie wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, die Defensive. Denn es ist mir auch einfach zu offensiv. Der defensivste Sechser, den sie haben, ist Daniel Fadli. Daniel Fadli ist wirklich nicht bekannt dafür, hinten zu bleiben, sondern auch viel progressiv zu spielen. Und stell dir vor, du läufst den Konter und keiner kommt. So sehe ich den HSV manchmal, denn irgendwie sind alle vorne.
Ja, du hast vorne Überangebot und hinten wird es mir teilweise zu dünn. Gerade auf der IV. Also leg danach.
Ja.
Das ist das Einzige, was ich ändern würde. Sonst bin ich eigentlich zufrieden.
Lieber nochmal einen Stürmer kaufen.
Ja, ich traue ihnen das wirklich zu, dass sie noch einen Stürmer
holen. Ich auch. Und dafür aber keinen abgeben.
Nee, natürlich nicht. Stürmer holen oder allgemein Spieler holen würde ich dem KSC nahelegen. Um mal weiterzugehen auf Platz 2. Karlsruhe hat 29 Punkte geholt. Zu Hause 14, auswärts 15, also da gibt es jetzt auch keine großen Unterschiede. Man ist 9-mal ungeschlagen reingestartet, dann gab es so eine Schwächephase mit so wenig Intensität. Das waren irgendwie komische Auftritte. Da war Eichner auch ziemlich genervt, der auch seinen Vertrag verlängert hat übrigens. Und zuletzt gab es dann wieder 2 Siege. Das reicht dann halt für Platz 2 in dieser Liga.
Das ist komisch, weil ich habe mir aufgeschrieben, wie konnte der KSC da landen? Weil ich fand nicht, dass der KSC so überzeugenden Fußball gespielt hat, dass er sich den Platz 2 verdient hat, sondern er war halt Nutznießer davon, letztendlich dann ja irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Sie überperformen ihre geschossenen Tore krass, also 8 Tore mehr als
das ist wirklich krass.
Das ist wirklich crazy.
Von allen Vereinen die größte Overperformance auf jeden Fall.
Und defensiv ausbaufähig. Also 14 dabei Gegentoren, haben nicht wirklich viel Ballbesitz, spielen viel vertikal, spielen viel lange Bälle, fangen defensiv die wenigsten Bälle ab, sind dafür aber bei Abnahmen recht erfolgreich. Aber sie kommen halt viel in die Zweikämpfe, können aber nicht diese Pässe stören. Und das ist immer so ein Problem, wenn so ein Pass dann doch mal durchrutscht. Weil zweikampftechnisch finde ich den KSC wie jede Saison davor eigentlich gut, aber irgendwie sind sie dann, wirken immer einen Schritt zu langsam. Und das ist halt genau diese Ball, die abgefangenen Bälle, die man halt da nicht hin hat. Weil man dann immer einen Schritt zu spät ist oder einen Schritt mehr machen muss als der Gegner, weil der Ball dann doch rausgeht oder doch durch die Lücke geht.
Ja, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass die Defensive mir nicht ausreicht. Da brauche ich auch keine Statistiken für. Kann man sich einfach die Gegentore angucken. 31 ist deutlich zu viel für einen Aufstiegsaspiranten. Das wären 62, wenn du es hochrechnest. Das wär Wahnsinn. Da fehlt es halt wirklich ein bisschen. Sie haben, ja, sind auf Platz 14, was das angeht. XG, da, gut, sie underperformen das ein bisschen, aber jetzt auch nicht allzu sehr. Also wären dann auf Platz 7 nach den Expected Goals Against. Ich habe jetzt auch zu dir vorhin im Vorgespräch gesagt, ich erwarte mir von Beifuß auch nochmal so einen nächsten Schritt langsam, dass das nochmal, der ab und zu nochmal einen Wackler drin, dass das noch ein bisschen sicherer wird. Dass er nach und nach diese Abwehrchefrolle von Franke übernehmen kann, weil der jetzt auch langsam in einem Alter ist, wo man sich nach Ersatz langsam umgucken muss. Ich glaube, der ist nicht mehr so jung, oder?
Ich glaube, so 27, 28.
Echt? Ich hätte ihn älter geschätzt. Ich guck mal nach.
Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Aber an sich, wenn wir jetzt schon über junge Spieler reden, die hat ja der KSC
31? Hatte ich recht.
31, ja, top. Ja, aber da, genau, Beifuß ist so ein Kandidat, der mal einen Wackler drin hat. Muss man auch sagen, Max Weiß?
Ja.
Vincent Weiß ist der Sänger, Max Weiß ist der Fußballer. So wie mit Clemens, Gabriel und Pascal. Max Weiß auch noch nicht vollends überzeugen können im Tor. Das ist aber halt ein Weg, den der KSC nun mal geht. Ist auch völlig okay. Und ich meine, beschwert sich irgendwie auch. Also, wenn du Zweiter siehst, du spielst zwar nicht wie ein Zweiter, aber das ist ja auch
irgendwie vorne,
egal, wenn du da oben stehst.
Ja, ist auch egal, fragt ja keiner. Du hast aber vorne einfach zwei Ausnahmespieler, ne? Muss man halt ganz klar sagen, mit Vanjicek und Zivcivace, wenn gar nichts geht, kannst du denen den Ball geben, irgendwas wird passieren. Zivcivace mit 12 Toren Top-Torjäger und Vanjicek hat 6 Tore, 8 Assist. Schleusener, der macht es auch noch ganz solide. Und dahinter wird es halt ein bisschen dünn, also Tiefe ist ein Problem, was ich beim KSC sehe. Du hast halt Spieler, die sich nie verletzen. Also hat der KSC irgendeine Verletzung gehabt dieses Jahr? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es ja Woche für Woche die gleiche Aufstellung.
Denkst du, Sebastian Junge war in seinem Leben mal verletzt?
Aber nicht beim KSC.
Nee, ich glaube auch nicht.
Du hast ja jede Woche das Gleiche auf dem Platz, was ja prinzipiell erstmal gut ist. Auf der anderen Seite fehlt mir dann aber auch so die Option, um mal was Neues zu machen oder mal einen Gegner zu überraschen. Das haben sie irgendwie nicht.
Ja, man Häuser, hat ja vier.
Häuser zum Beispiel ist ja gar kein Faktor.
Das kann man ja bis jetzt bei fast, ja, so einen richtigen.
Ja, Banzee spielt so ein bisschen.
Ja, aber so einen richtigen Transfer für die erste Mannschaft hat man gar nicht. Also ein Hunziker hat anfangs der Saison noch gespielt, kommt jetzt über die Joker-Rolle, genauso wie Conte. Häuser, von dem ich mir viel, viel mehr erhofft habe, kommt irgendwie überhaupt nicht rein, was ich immer noch nicht verstehen kann. Gut, Herold hat man verpflichtet, der war ja aber letzte Saison schon da. Ja, also Günther, teilt sich mit Herold so ein bisschen die linke Seite. Für die rechte Seite hat man, glaube ich, gar keinen, außer halt Jung. Man hat halt viele junge Spieler gekauft, die sich aber irgendwie noch nicht nachhaltig etablieren könnten. Aber irgendwie braucht es das noch nicht, weil der KSC Nummer 2 ist. Also ich bin völlig überfordert mit dem KSC, denn eigentlich müssten wir hier über einen 7., 8. Platz reden und dann rein spielerisch sagen, ja gut, der KSC spielt unter seinen Möglichkeiten, aber er ist Nummer 2.
Ist auch ein bisschen zu hoch, ne? Ist einfach ein bisschen zu hoch.
Ja, wirklich zu hoch.
Ja, aber das zeigt auch wieder, dass meine These, dass die Liga dieses Jahr qualitativ nicht so stark ist. Sie ist eng, aber sie ist nicht stark.
Das stimmt.
Das wird auch viel kaschiert durchs Drumherum, weil einfach immer Bambule ist an jedem Spieltag auf den Rängen und so. Aber so auf dem Platz, viele Spiele sind wirklich zäh.
Entwickelt sich die zweite Liga so langsam in so eine argentinische Liga?
Nee, dafür ist nicht wild genug. Dafür ist nicht wild genug, glaube ich.
So, das, der müsste dreimal Paderborn am Spieltag gegeneinander spielen, ne? So. Oder ich sag nicht Paderborn, dreimal Pelle Buving müsste gegeneinander spielen. Dann, dann wäre es argentinisch.
Wir hätten ja Apertura dann jetzt, dann wird jetzt Clausura kommen, ne? Hast du dieses System auch mit den Absteigern, dass du da den Durchschnitt,
ne?
Durchschnittswert der letzten 3 Jahre oder so, was Punkte angeht.
Das ist ja, aber dann hast du doch als Aufsteiger kaum eine Chance drin zu bleiben, oder nicht?
Ja, irgendwie doch. Ich weiß nicht ganz, wie das funktioniert, bin ich ehrlich.
Ja, okay. Wird auch keiner.
Doch, der Durchschnitt, du kannst aus 34 einen Durchschnitt bilden und aus 120 Spielen kannst du auch einen Durchschnitt bilden, das geht ja.
Ja, stimmt. Ja, keine Ahnung, das ist mir alles zu kompliziert. Wir bleiben lieber bei den 1, 2, 3 und 16, 17, 18. Wir haben 3 und 2 schon benannt. Bleibt nur noch 1 und das ist der erste FC Köln, der Startschwierigkeiten hatte in dieser Saison. Irgendwann hat dann Struber umgestellt von dem 4-3-1-2, auch komische Aufstellung, zu einer Dreierkette. Und dann ging es richtig los bei Köln und mittlerweile, ich habe es mir aufgeschrieben, mittlerweile fühlt sich Köln so an wie eine Mannschaft, die in allen Bereichen besser ist als die komplette Liga und das merkt man auch.
Ja, Köln für mich das Chamäleon der Liga. Einfach komplett umgedreht vom einen Extrem ins andere, muss man fast sagen. Erstmal die Fakten, 31 Punkte, wobei viele jetzt zum Schluss auch kamen. Man hat dann quasi jetzt, wenn man so sehen will, ein Spiel Vorsprung vor dem Rest. Also vor Platz 3 mit 3 Punkten. Mhm. 31 Punkte, 14 zu Hause, 17 auswärts. Das ist sehr stark bestbewertete Mannschaft bei Fortmob auch. Und man ist vom Hurra-Fußball ohne Erfolg auf eine Dreierkette dann gegangen, aufs 3-4-3, hat dann auch Pauli auch rausgenommen meistens, der dann ersetzt wurde durch Martell, der zurückgezogen wurde, hat mal eine Dreierkette gespielt aus Heinz, Martell im Zentrum und Hübers. Das ist sehr spielstark im Aufbau und defensiv wirklich eine Bank. Dazu hat man Urbich rausgenommen für Schwebe. Und der Torwechsel hat auch nochmal zur Stabilität beigetragen und mittlerweile gewinnt man jedes Spiel einfach 1-0.
Ja, und ich habe manchmal, also wenn ich mir Köln angucke, habe ich gar nicht das Gefühl, dass sie, also dass das 1-0 gerechtfertigt ist, sondern ich habe das Gefühl, dass da, sie könnten auch auf 2-3-0 gehen, das könnte auch funktionieren, aber das Risiko, dass man ein Gegentor kassiert, ist so hoch, dass ich es einfach nicht
mache. Ja, das ist einfach Real Madrid.
Ja, also die sagen so, ja, wir könnten jetzt, aber wir führen ja und deswegen gewinnen wir auch. So, warum sollen wir denn noch höher gewinnen als nötig?
Köln ist krass, die haben erst in der ersten Hälfte einfach ihre ganzen Statistiken hochgepusht und in der zweiten Hälfte einfach die Punkte geholt, wenn man so will, weil sie sind immer noch meiste Großchancen kreiert, meiste vergeben. Ein sehr gutes Passspiel, muss man sagen. Und der Stat ist wirklich krass. 552 Kontakte im gegnerischen 16er, Platz 1. Hertha hat ist auf Platz 2, hat 100 weniger. Das ist so eine große Lücke.
Ich glaube, die 100 Kontakte kommen bei dem Einspiel in Magdeburg schon zusammen.
Ja.
Wo sie, glaube ich, alleine 6,7 XG hatten und dann 2-1 verlieren.
Ja, also Köln hat wirklich es geschafft, von einem ertragslosen Hurra-Fußball wirklich einfach Ergebnis-Fußball, scheißegal wie es aussieht, wir gewinnen hier aber 1-0.
So, aber es sieht ja nicht mal schlecht aus.
Das Spiel in Münster aber auch für mich das perfekte Beispiel. Man hat wirklich, das war ein enges Spiel, da gab es wenig Torraumszenen und dann bringst du so eine Flanke auf Lemperle, der das gut macht mit dem Kopfball da. Solche Spiele musst du gewinnen als Aufsteiger.
Ja, die wirken mittlerweile abgezockt, brauchten anfangs so ein bisschen Akklimatisierung in der Liga, aber bei dir klingt das gerade so ein bisschen negativ, aber ich finde, sie spielen immer noch guten Fußball.
Nein.
Also so war es nicht gemeint. Sie spielen halt immer noch Fußball, der erdrückend ist für einen Gegner. Sie pressen nicht mehr so hoch wie am Anfang, aber trotzdem lassen sie dem Gegner den Ballbesitz da, wo es nicht wehtut. Und dann, wenn sie halt in den Raum kommen, wo es gefährlich werden könnte, dann tut es halt weh für den Gegner.
Ja. Achso, nee, mach deinen Punkt bitte zu Ende.
Achso. Ich habe mir nämlich nochmal einen Spieler rausgeschrieben. Neben Lemperle ist Lindenmeiner crazy diese Saison. Also scoring-technisch top, spielt eine absolute Top-Saison in allen Werten oben mit dabei. Ich habe mir sie nicht alle rausgeschrieben, aber wenn es darum geht, als Assists, Expected Assists, Chancen kreiert, schusserzeugende Aktion, da ist er überall oben mit dabei und das sieht man auch in seinem Spiel. Der Mann macht so Spaß und der hat ja wirklich lange gebraucht, um so auf dieses Top-Niveau zu kommen. Hat bei Hannover immer so ein bisschen ja ganz okay gespielt, aber nie so wirklich aufgetrumpft und jetzt bei Köln ist so das erste Mal, wo ich sehe, boah, das ist der Lindenmeiner, der uns vor Jahren versprochen wurde.
Ja, gehe ich absolut mit, habe ich mir auch aufgeschrieben. Köln hat so viel, auch wieder HSV ähnlich, viele Waffen vorne, viele kreative Köpfe oder torgefährliche Spieler, Lemperle allen voran, 8 plus 4 hat er aufgelegt. Ob man den halten kann, wird sich jetzt zeigen im Winter. Im Sommer ist vorbei, bin ich überzeugt von. Downs hat auch schon 7 Tore erzielt, Paccarada hat 5 Assists, davor hat er aber 4 gegen den KSC gespielt, glaube ich. Das war dieses eine Spiel, wo er, glaube ich, 4 Assists hatte, aus nur Stat-Padding. Martell gefällt mir auch gut.
Ja, Köln ist richtiger Stat-Booster, Junge.
Ja. Ich weiß nicht, so Basketball, Russell Westbrook auf jeden Fall. Weiß nicht, was sagt, bist ja nicht so drin. Der hat, da kriegst so ein Triple-Double, also 10 von jedem. 10 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists oder mehr.
Ja.
Und der hat irgendwann einfach irgendwelche Rebounds geholt oder noch, das war auch, da gab es den Vorwurf, dass er doch ein bisschen nur auf Statistiken geht. Oder wenn er dann 9 Assists hatte, dann nicht mehr selber werfen, sondern nur noch abspielen für einen Assist, dass er das Triple-Double hat. Aber ja, Köln für mich, stimme ich dir zu, auch beste Mannschaft der zweiten Liga und die werden hochgehen.
Köln, Deutsche, Russell, Westbrook?
Ne, mittlerweile nicht mehr.
Nicht mehr, okay.
Mittlerweile,
jetzt
Real Madrid. Das ist,
nee, das ist Inter unter Mourinho.
Nee, das ist hässlich.
Ja, das stimmt, das war hässlich, aber die haben auch alles 1-0 gewonnen.
Ja, für mich ist es Real, weil die spielen eigentlich guten Fußball, aber eigentlich auch nicht. Also eigentlich wissen sie genau, die lassen die Gegner sich austoben und dann machen sie einen.
Ja, die haben so eine Scheißegal-Haltung mittlerweile. Und das meinte ich am Anfang mit diesen, Köln fühlt sich so an, als hätte man so einen viel zu guten Landesliga-Absteiger in der Bezirksliga geholt, weißt du, und die ganze Mannschaft ist in allen Teilen viel besser als der Rest und die spielen aber immer so mit Halbgas, weil die wissen, ja, wir steigen hier eh auf. Ja. Also so fühlt sich Köln irgendwie für mich an. Ich glaube, die könnten, und das hat man ja am Anfang der Saison gesehen, wenn die richtig Bock haben, dann können die auch richtig Torgefahr entwickeln. Und wenn die das jetzt übermünzen würden mit den mittlerweile guten Chancenverwertungen, die würden über alles rüberfahren.
Komplett. Die können jetzt auch im Winter nochmal nachlegen.
Ja,
was
haben
sie
auch schon
tun wollen. Und
haben ja jetzt Cristiano Ronaldo geholt.
Ja.
Zuletzt.
Nee, aber jetzt mal ohne Spaß. Die sind jetzt schon gut, haben sich jetzt richtig stabilisiert, können jetzt nochmal nachlegen. Ich sehe eigentlich kein Szenario, in dem die nicht Meister werden sogar. Ich glaube, als Erster gehen die hoch.
Können auch guten Gewissens verkaufen. Also so ein Florian Dietz, weißt du, der wird dann auch mal weggegeben. Ein Obus wird, denke ich mal, auch weggegeben. Lemperle würde natürlich wehtun, aber selbst der kriegt man auch wieder gutes Geld für.
Ja, leid
und Obus, da muss man bitte, immer abwägen.
Leid Obus bitte wieder an RWE aus, die dürfen nicht absteigen.
Ich würde ihn auch nehmen.
Ja.
Jetzt nehmen Rodrigo, würde ja perfekt passen.
Trikot ist schon bestellt, bevor er überhaupt vorgestellt wurde.
Ja.
Aber naja, ja.
Ich habe alles gesagt.
Tippen. Ja, tippen. Wir müssen jetzt uns festlegen. Also Absteiger haben wir in der ersten Folge schon gemacht. Im ersten Rückblick, hört da nochmal rein.
Okay.
Und wer steigt denn auf?
Erster Köln, glaube ich wirklich. Ich glaube, die gehen das jetzt einfach locker durch. Boah, dann wird's. Das wird eine richtige Schlammschlacht da oben.
Ich gehe vorweg mit meinen direkten
Hamburg
Aufsteiger.
Hamburg Zweiter.
Ja, da gehe ich mit.
Und Hannover mit Breitenreiter stabilisiert sich.
Also 1 und 2 gehe ich auf jeden Fall mit. Jetzt muss ich nochmal überlegen. Elversberg, glaube ich, rutscht ein bisschen ab. Das gleiche gilt für Magdeburg. Paderborn ist da, wo sie sind. Aber bleibt da. Düsseldorf überzeugt mich nicht und ist Hannover, ne?
Ja.
Auf 3.
Dann haben wir die gleichen. Pass auf, dann machen wir, dann tippen wir nochmal, wer wird Neunter? Einfach mal so.
Wer wird Neunter?
Ja.
Boah. Magdeburg? Oder Kaiserslautern, das ist auch realistisch.
Ich sag Hertha. Hertha wird Neunter.
Was für eine Scheiße. Das sind diese Spiele am Ende, wo es einfach Zufall ist, weil sich doch irgendwer 6-0 abschlachten lässt.
Ja.
Nee, wer wird denn... Ich mach mal die 7.
Die 7, das wird Düsseldorf. Habe ich gutes Gefühl.
Da sehe ich Magdeburg. Nee, okay, Magdeburg also habe ich auf 9. Nee, das war Quatsch. Magdeburg habe ich auf 9. Darmstadt auf 7.
Darmstadt auf 7. Ich sag, 9. wird Hertha und 7. wird Düsseldorf. Und dann noch meine letzte Frage. Wer ist denn die 5. effizienteste Mannschaft vorm Tor? Also die 5. beste Offensive.
Was für ein Quatsch. 5. Boah, keine Ahnung.
Wird es ja in Regensburg?
Nein, Regensburg wird es nicht. 5, ich habe auch gar kein Gefühl dafür, muss ich sagen. Wer ist denn effizient? Also Köln ist zu effizient geworden.
Ich glaube, es wird Elversberg. Elversberg wird die 5. beste Offensive haben.
Paderborn. Und dann würde ich noch fragen, wer wird Torschützenkönig? Dass wir hier bei einer vernünftigen Frage aufhören.
Momentan ist ja Budo, ne?
Ja.
Müsste Budo, glaube ich, sein. Jetzt muss ich mal Statistiken angucken. Warum hier Elversberg?
Also wir haben hier auf 1 Sivcivac mit 12, Silla mit 11, Selke 10, Aslani 10, Karaman 10, Liedberg 9, Ache 9, Philipp 9, Zimas 8, Lemperle 8. Ich glaube danach hört's auf.
Ich glaube Liedberg.
Echt?
Ich gehe mal mit dem Liedberg, ja. Ryan Philipp?
Nein. Würde ich mir wünschen, aber glaube ich nicht. Nochmal ein Kars. Nen Selke, glaube ich. Selke macht Buden, glaube ich.
Boah, Selke Torschützenkönig, ey, das wäre da der feuchte jetzt Traum jedes Fußballliebhabers.
Ich sag Selke.
Okay.
Irgendwer muss den HSV ja hochschießen.
Wer wird die 4. meisten Assists machen?
Lass uns kurz nochmal Assist aufmachen. Das war jetzt der letzte, aber hier.
Ja, okay.
Also von Muheim 8, Vanizek 8, meiner 7. Just waren.
Hätte ich nämlich auch gesagt. Dann haben wir das. Dann haben wir mit ein bisschen Witz noch hinten raus, hoffentlich. Du guckst mich hier schon böse an. Deswegen ein bisschen Witz aufgehört. Ich gehe jetzt Dart-WM die Wiederholung gucken. Heute
das Finale nochmal genießen von British Cole.
Genau.
Wer Humphries durch eine Ellipelli gezogen hat.
Luke Littler wieder zurück in die Fortnite-Buden da geschickt hat. Gleich spielt der letzte Pole im Turnier. Da bin ich natürlich immer mit meiner nicht vorhandenen zweiten Staatsbürgerschaft immer mit dabei. deswegen gucke ich mir das nochmal an. Was machst du an diesem 14. Januar?
Ich gehe gleich nochmal laufen, Saisonvorbereitung. Und dann so ein paar Sachen in der Uni klären, das war's für mich.
Na gut, wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich hier gerne eine Bewertung da. Das geht ganz einfach, 3 Punkte, dann dieser komische Stern, Show bewerten, am besten 5 davon da lassen.
Dieser komische Stern.
Und gerne entweder per Kommentar mit uns schreiben oder auf Instagram, 100% Podcast. Ich bin immer noch, und das ist auch, obwohl wir vorproduzieren, immer noch in der Prüfungsphase. Ich habe noch nie so eine lange Prüfungsphase erlebt. Daher ist Kontakt mit menschlichen Personen immer toll für mich. Vor allem, wenn es dann um Fußball geht und ich nicht an irgendwelche journalistischen Rechtsstreit denken muss. Das war's von mir. Ich überlasse dir das letzte Wort.
Ich habe noch eine Idee zum Kontaktieren. Eine Hotline wäre doch geil. Eine Hotline aufmachen. Dass wir, die können uns anrufen. Fände ich.
Geht dann auch immer so ein Inder ran erstmal?
Genau, du wirst erstmal wirst du gefragt, so wie beim Arzt. Du musst erstmal 18 Tasten drücken. Drücken sie 2, drücken sie 3, drücken sie 4 und dann Nach und nach. Oder wie bei der Bank. Dann kommt erstmal so eine Alibi-Schleife, die eigentlich gar nicht existiert, von mindestens 20 Minuten.
Genau. Und
dann wird man verbunden.
Und dann wird man aber in 1,5 Minuten weggefrühstückt.
Ja, dann müssen sie die Nummer anrufen.
Ja. Ja, haben sie die Rezepte? Nee, haben wir nicht. Schönen Tag noch. Oh. Ja, okay. Zack, aufgelegt.
Jo. Das war's von uns. Ja. Lasst euch gut gehen und dann geht Fußball auch bald wieder los.
Ja. Ciao.
Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.